Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Wenn Kinder keine Grenzen erfahren, dann fühlen sie sich oft sehr haltlos. Deswegen der Titel, meine Grenze ist dein Halt. Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die Eltern haben und andere Erwachsene um sie herum, die ihnen quasi nie eine Rückmeldung geben, das ist okay, das ist nicht okay, sehr unsicher werden.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und wie sieht es aus mit den guten Vorsätzen? Falls es dir schwerfallen sollte, dran zu bleiben, dann kann helfen ein starkes Ziel, eine Vision, ein Leitstern. So eine Art Kompass kannst du dir bauen in der Meisterklasse Deine Familienvision. Die findet am 19. Januar statt. Alle Meisterklassen dieses Jahres kannst du dir übrigens im vergünstigten Bundle sichern. Das heißt dann Dein meisterliches Jahr 2023. Alle Infos auf christopher-end.de. Zum Sponsor der heutigen Folge, Micromobility. Scooter und Kickboard sind aus unserem Familienalltag nicht wegzudenken. Eins unserer Kinder hat einen langen Schulweg, den es hier in der Großstadt leider noch nicht alleine mit dem Rad bewältigen kann. Doch den Weg zur Straßenbahn nimmt das Kind mit dem Kickboard. Die kleinen Boards können gut in der Bahn mitgenommen werden und der Scooter kann sogar gefaltet werden. Mir ist es wichtig, dass unsere Kinder ihre Wege selbstständig bewältigen können, ohne Elterntaxi. Und dabei hilft uns Micromobility. Unsere Kinder tun so etwas für die Umwelt und für sich, denn das Fahren auf dem Kickboard fordert den ganzen Körper. So ähnelt dem Surfen. Da sind vor allem Gleichgewichtssinn und die Fähigkeit zum Balancieren gefragt. Micromobility steht für ökologische, schnelle und flexible Fortbewegung. Ach ja, Micro bringt jede Altersgruppe zum Rollern. Die ersten Flitzer gibt's ab 18 Monaten. Wenn du jetzt die Scooter und Kickboards ausprobieren willst, bekommst du mit dem Code ELTERNGEDÖNS10, also Gedöns mit Ö und die 10 als Ziffer geschrieben, 10% Rabatt auf deine Bestellung im Micro-Online-Shop. Die Journalistin Nora Himlau ist eine der führenden Autorinnen hierzulande in Sachen Bindung und Eltern-Kind-Beziehung. Mit ihren Büchern stand sie mehrfach auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Außerdem schreibt sie für Zeitschriften wie Eltern und Eltern-Family, arbeitet für Redaktionen wie Chrismon, Hebammenforum, Unerzogen-Magazin oder Zeit Online. Dabei verbindet die Mutter von 4 Kindern ihre eigene langjährige Erfahrung mit viel Wissen und einem großen Herzen für Kinder und Eltern. Eltern begleitet sie in ihren Online-Kreativwerkstätten ganz konkret dabei, eine Familienvision zu entwickeln, also einen Nordstern für die eigene Familie, an den sich Eltern orientieren können, nach denen sie ihr eigenes Familienleben gestalten können. Noras neuestes Buch heißt Meine Grenze ist dein Halt.
Hallo Nora, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, überlegt, wie oft du schon da warst, und du hast mir auch verraten, dass du letztes Jahr mit den 2 Büchern ja ganz schön ordentlich zu tun hattest.
Ja.
Und jetzt ist es da, Meine Grenze ist dein Halt, also schon eine ganze Weile raus, dein neues Buch. Und du schreibst gleich am Anfang, dass das Kinder brauchen Grenzen problematisch ist, dieser Ausspruch.
Ja, also wieso? Tatsächlich einfach... Genau, also tatsächlich ist das ja so ein Allgemeinplatz, ne? Den hört man ständig. Kinder brauchen Grenzen. Und das hinterfragen die wenigsten. Und das Schwierige an dem Satz ist, dass er nicht inhärent falsch ist, aber dass er trotzdem sehr ungeschickt formuliert ist und auch diskriminierend formuliert ist, weil dieser Satz Kinder brauchen Grenzen ja suggeriert, Kinder bräuchten etwas, was andere Menschen nicht brauchen. Ne? Und das wird uns sehr schnell klar, wenn wir das Kinder in diesem Satz durch irgendeine andere Menschengruppe ersetzen. Ne? Wenn wir sagen würden, Mädchen brauchen Grenzen, ja, oder Muslime brauchen Grenzen, Männer brauchen Grenzen, so, dann würde man immer sagen, hä, aber warum denn nur die Männer brauchen Frauen? Also, ne? So. Und das ist eben ganz oft so, wenn man so eine Personengruppe sozusagen so herauslöst und sagt, die brauchen was der Rest der Welt nicht braucht, dann ist das oft ein Instrument, um gewisse Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren, ne? Und zu sagen, die müssen wir so behandeln, die brauchen das, wir brauchen das nicht, wir sind denen überlegen. Und das ist eben schwierig an dem Satz, Kinder brauchen Grenzen, weil das letztlich oft so eine sehr adultistische, also diskriminierend gegenüber Kindern gestaltete Erziehung rechtfertigt. Dass man quasi sagt, das ist das ein natürliche Herrschaftsverhältnis, dass erwachsene Kinder Grenzen setzen dürfen, und zwar relativ willkürlich, und sie dürfen diese Grenzen durchsetzen, auch indem sie Strafen androhen, ne, indem sie Sanktionen verhängen, wenn bestimmte Grenzen nicht eingehalten werden. Aber das ist ein einseitiges Machtverhältnis. Eltern setzen Grenzen und Kinder haben diese Grenzen zu befolgen, ohne Widerstand. So. Ja. Und das ist im Prinzip die Definition von autoritärer Erziehung. Ne? Erwachsene setzen die Grenzen, Kinder haben zu gehorchen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir dann manchmal dazu übergegangen sind, im Hinterfragen der autoritären Erziehung die Grenzen sozusagen ganz abzuschaffen und zu sagen, wir wollen die Hierarchie einebnen, dann nehmen wir doch einfach die Grenzen weg. Ja? Ja. Und das macht aber eben auch Schwierigkeiten, weil tatsächlich es ja ganz unterschiedliche Grenzen im zwischenmenschlichen Miteinander gibt. Ne? Wir haben Schamgrenzen, wir haben Belastungsgrenzen, wir haben emotionale Grenzen, wo wir merken, hier ist unsere Privatsphäre, hier beginnt unser persönlicher Bereich, wir haben eine Integritätsgrenze. Und wenn wir all diese Grenzen negieren, dann geht es auch niemandem miteinander gut. Und es gibt ja oft so einen Vorwurf, gerade gegenüber der bindungsbedürfnisorientierten Erziehung, zu sagen, da brennen alle Eltern aus und die Kinder sind nachher außer Rand und Band. Und das ist nicht richtig, dass das immer passiert, aber das kann passieren, wenn Eltern mit bester Absicht sagen, wir schaffen einfach Grenzen ab. Und zwar unsere eigene, ebenso wie die der Kinder. Und deswegen war mein Ansatz bei diesem Buch zu sagen, ich will Grenzen durchaus rehabilitieren. Ja, ich will auch dafür werben, dass wir alle in zwischenmenschlichen Beziehungen Grenzen haben dürfen. Aber ich will wegkommen von diesem Satz, Kinder brauchen Grenzen, und hinkommen zu dem Satz, Menschen brauchen Grenzen. Wir alle brauchen Grenzen. Wir haben alle auch ein Recht darauf, dass unsere Grenzen gewahrt werden. Und mein Buch ist letztlich eine Auseinandersetzung damit, wie das ganz konkret in einem modernen und zugewandten Familienleben dann aussehen kann.
Was passiert, wenn Kinder das nicht lernen mit den Grenzen?
Wenn Kinder keine Grenzen erfahren, dann fühlen sie sich oft sehr haltlos. Deswegen der Titel, Meine Grenze ist dein Halt. Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die Eltern haben und andere Erwachsene um sich herum, die ihnen quasi nie eine Rückmeldung geben, das ist okay, das ist nicht okay, sehr unsicher werden. Weil sie haben einerseits das Gefühl, alles, was ich tue, scheint irgendwie okay zu sein. Ja, also ich kann anscheinend machen, was ich will. Ja. Und gleichzeitig haben sie aber schon ja dann auch diese Empathie zu spüren. Aber manchmal sind meine Eltern dann auf einmal total sauer. Oder manchmal ist dann jemand auf einmal ganz überraschend total frustriert von mir. Und das ist für Kinder dann aber ganz schwer zu interpretieren, weil sie haben ja nichts falsch gemacht. Ihnen hat niemand gesagt, hör auf. Ja, sondern sie machen einfach irgendwas und auf einmal kriegen sie sozusagen eine Abfuhr und sie wissen überhaupt nicht, warum. Und Grenzen zu kommunizieren ist letztlich ein wirklich faires und freundliches Frühwarnsystem im zwischenmenschlichen Miteinander, wo wir unserem Gegenüber auch die Chance geben, sein Verhalten so anzupassen, dass es uns mit ihm gut gehen kann. Ne? Und das gilt eben wieder nicht nur für Kinder. Also wenn wir uns als Erwachsene vorstellen, wir sind in einer neuen sozialen Situation, auf einer Party oder so, und niemand meldet uns irgendwas zurück, was also wie der Dresscode ist, was wir mitbringen sollen. Wir alle Menschen scheinen irgendwie um uns herum alles, was wir machen, mit gar keiner Reaktion zu belegen. Und auf einmal wird jemand wütend auf uns und sagt, weißt du denn nicht, dass du um 9 gehen solltest? So, dann sind wir natürlich auch völlig schockiert und denken, oh Gott, das hätte uns auch jemand sagen müssen. Und für Kinder und Jugendliche ist das eben auch so ein ganz großes Thema. Die sehnen sich nach einem Gerüst, die sehnen sich nach Leitplanken, die sehnen sich danach, dass ihnen jemand klar sagt, was die Erwartungen sind. Und das heißt nicht, dass Kinder und Jugendliche manchmal nicht auch Erwartungen trotzdem brechen wollen. Ja? Oder auch mal eine Grenze übertreten. Das kann ja auch spannend sein. Das ist normal innerhalb von Beziehungen, dass man auch mal auslotet, was passiert, wenn ich über eine Grenze rübergehe. Aber erstmal muss eine Grenze dafür da sein.
Wie kommunizieren wir die Grenze dann?
das ist natürlich ganz verschieden. Ne? Also bei insbesondere kleinen Kindern, also auch schon Babys und Kindern im Kleinkindalter, Kindergartenalter, da kommunizieren wir Grenzen am allerstärksten durch Handlungen. Dadurch, dass wir authentisch und klar reagieren und auch authentisch und klar aufzeigen, dass wir uns um uns selbst kümmern. Ja? Mhm. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, ab wann kann man denn beginnen mit den Grenzen? Ja? Man kann ja nicht einem Neugeborenen Grenzen setzen. Und natürlich geht es nicht darum zu sagen, so Neugeborenes, hier ist der Regelkatalog für dein Leben. Aber auch ein ganz kleines Baby kann in seinem Alltag erfahren, dass seine Mutter oder sein Vater oder sein Elternteil Grenzen hat. Und zwar in dem Sinne, dass zum Beispiel die Mutter vielleicht sagt, ich merke, du hast Hunger, ich stille dich gleich, ich gehe noch kurz auf Toilette, das brauche ich. Und danach bekommst du die Milch, die brauchst du. Ne? Und ich kann dich mitnehmen oder du kannst kurz bei Papa warten oder was auch immer. Aber so ein kleiner Akt des Verzögerns nicht, aus Prinzip, nicht weil ich die Macht habe und dich warten lassen kann, sondern weil ich auch ein Mensch bin und auch Dinge brauche. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, schon im ersten Lebensjahr, dass kleine Kinder spüren, meine Bedürfnisse werden gesehen, meine Bedürfnisse werden beachtet und meine Bedürfnisse werden auch prompt und angemessen erfüllt. Mhm. Aber meine Eltern sind keine Bedürfniserfüllungsautomaten, ja, wo ich so sage, ein Knopf drücke und alles springt raus. Sondern meine Eltern sind auch Menschen aus Fleisch und Blut und die sind manchmal müde und die brauchen manchmal was Eigenes, die wollen mal aufessen, die wollen mal miteinander einen Satz reden oder so. Und all das dürfen sie und da können sie mir auch sogenannte Mikrofrustrationen zutrauen, ja, zumuten, ohne dass ich daran kaputt gehe und gleichzeitig wenden sie mir zu und achten sozusagen auch meine Grenzen. Ne? Also das ist ja immer so ein Wechselspiel. Auch kleine Kinder signalisieren ja oft ihre Grenzen. Beispielsweise Babys, indem sie den Kopf wegdrehen, wenn ihnen beim Spielen was zu viel wird oder so. Mhm. Und auch so eine Grenze dann zu respektieren und nicht zu sagen, hier, ich drehe die Rassel um, damit du sie immer noch sehen kannst. Ne? Sondern zu sagen, okay, du wendest den Kopf ab, das heißt, du hast genug. Das gehört alles zu dieser Grenzwahrung in der Familie dazu.
Ja, das ist ja, was du sagst, ne, auch die Grenze des Kindes zu sehen. Das fällt ja auch gar nicht so leicht, ne? Wie du sagst, mit dem Kopf wegdrehen. Ne? Also das erfordert ja auch eine Feinfühligkeit. Wobei das im Bedürfnisorientierten ja eher so ist, dass die Feinfühligkeit für das Kind ja geübt ist. Und die Feinfühligkeit für mich selbst, für meine eigene Grenze ja gar nicht so geübt ist. Wie übe ich die? Wie spüre ich überhaupt, was meine Grenzen sind, ne?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Und das Spannende ist schon, ne, dass wir bei unseren Kindern erleben, die wir ohne Angst großziehen, dass die Naturtalente darin sind, ihre Grenzen zu wahren. Ne? Also ich habe eine Dreijährige zu Hause, die sagt mir 100 Mal am Tag, nein, das will ich nicht, das mache ich nicht, das darfst du nicht. So, ne? Die ist komplett gut im Grenzen aufzeigen. Und warum fällt uns das aber oft so schwer? Die Antwort liegt letztlich auch in den allermeisten Fällen in unserer eigenen Erziehung und Sozialisation. Die wenigsten von uns durften in der Art und Weise ihre Grenzen behaupten und wahren. Und viele von uns haben als Kinder sehr, sehr früh gelernt, dass es unser Job ist, auch Dinge zu tun, die über unsere persönlichen Grenzen gehen, weil die von uns erwartet werden. Dass es unser Job ist, unsere Emotionen im Griff zu haben, bestimmte Emotionen runterzuschlucken, bestimmte soziale Erwartungen zu erfüllen. Ne? Auch sowas wie, wenn du bei deiner Oma bist, da geht's nicht um dich. Wenn die Omi dich küssen will, dann machst du das. Ja, das haben ganz, ganz viele von uns als kleine Kinder so mitbekommen. Oft auch mit so einer emotionalen Ebene, ne, im Sinne von, sonst ist die Oma ganz traurig oder wenn du so und sowas machst, dann ist der Papa ganz unglücklich und so, ganz enttäuscht. Und es gibt da auch nochmal einen Unterschied tatsächlich, was Genderrollen angeht. Es ist tatsächlich so, dass es in unserer Gesellschaft vielen Männern leichter fällt, gewisse Grenzen zu wahren, allerdings oft auf eine relativ aggressive Art. Also die schreien dann eher mal ein Kind und sagen, stopp jetzt. So, ja, und finden das aber okay, weil sie das für sich so gelernt haben, als sozial akzeptierte Form in männlicher Weise eine Grenze zu setzen. Frauen und Mädchen, weiblich sozialisierte Menschen haben sozusagen mitbekommen schon von klein auf, du musst feinfühlig sein, du musst die Stimmung im Raum spüren, gucken, was jeder braucht, dich selbst zurücknehmen, ne, ausgleichend wirken, runterschlucken, lächeln, machen, dass es allen gut geht, ja. Und das ist natürlich ein Crashkurs in, wie überschreite ich permanent und immer meine persönlichen Grenzen. Und dann kommt dieser Muttermythos in unserer Gesellschaft noch dazu, der mir einflüstert, eine gute Mutter wird niemals laut, eine gute Mutter hat endlos Geduld, eine gute Mutter würde für ihre Kinder alles tun. Ne? Und dann haben wir da oft so einen Mix, dass dann viele Mütter speziell mit ihren Kindern in eine Beziehung eintreten, wo sie das Gefühl haben, der größte Ausdruck meiner Liebe ist es, wenn ich nie Nein sage und nie meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund rücke, sondern immer meine Kinder an erste Stelle setze.
Ja, und dann mit dem Bedürfnisorientierten potenziert sich ja das dann, ne? Weil ich dann denke, das Kind darf sich ausdrücken und dann kommt das, was du sagst, dieses unbewusste Muster, ich muss mich zurücknehmen und dann laufen wir diesen Mütter-Burnout. Ja. Wie kommen wir da raus?
Ja, also das ist ein ganz großer Kernpunkt meiner Arbeit. Ich habe während der Corona-Pandemie, während der Lockdowns Workshops angeboten, Online-Workshops, wo ich mit Müttern gearbeitet habe, die genau dieses Thema hatten und ein bisschen so einen Crashkurs Grenzen waren sozusagen angeboten, weil gerade in dieser Extremsituation, ne, also ohne Schule, ohne Kita, alle sitzen zu Hause, alle sind so ein bisschen beraubt ihrer sonstigen Möglichkeiten von Regulation, da ist das oft echt eskaliert. Und da ging es ganz oft Müttern speziell wirklich komplett schlecht, weil sie praktisch immer noch versucht haben, diese ausgleichende Rolle für alle wahrzunehmen. Aber ihre ganzen Kraftquellen, ich treffe mich mit einer Freundin, ich gehe mal ins Fitnessstudio, was auch immer, alle weggefallen sind. Und was ich da versuche, mit den Müttern zu erarbeiten, und Väter brauchen das auch, aber Mütter brauchen das oft noch unmittelbarer, ist, dass sie als allerersten Schritt wieder lernen, ihre körperlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu priorisieren. Mhm. Also wirklich, so banal das klingt, im Alltag sich jede Stunde einen Handywecker zu stellen und zu checken, habe ich eigentlich Hunger? Habe ich eigentlich was getrunken? Muss ich eigentlich auf Toilette? Bin ich warm oder kalt genug angezogen für die Situation, in der ich bin? Und das klingt so total banal. Aber es ist unglaublich, wie viele Mütter, insbesondere Mütter kleiner Kinder, wirklich durch den Alltag hetzen und permanent Bedürfnisse erfüllen und dann um 12 feststellen, ich habe noch nichts gegessen, ich habe noch nichts getrunken, ich habe noch halb meine Schlafsachen an, ich habe noch keine Zähne geputzt und ich fühle mich total unwohl in meinem Körper und ich habe ganz viele unerfüllte Bedürfnisse in mir, aber ich habe die immer zurückgestellt, bis die anderen ihre Bedürfnisse erfüllt haben. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige allererste Lektion zu sagen. Und wenn ich dann, ne, jede Stunde stelle ich mir einen Wecker und wenn ich dann registriere, mir fehlt was, dann priorisiere ich in diesem Moment das, was mir fehlt. Und mein Kind, ob es 6 Wochen alt ist oder 6 Jahre oder 16 Jahre, kann das erleben und miterleben und abwarten und sagen, oh, meine Mama muss jetzt erst was trinken, meine Mama muss aufs Klo, meine Mama muss duschen, was auch immer. Ja. Und natürlich gilt das für Väter in ähnlicher Weise, aber ich erlebe es tatsächlich, das hat natürlich auch was mit so typischen Rollenverteilungen in unserer Gesellschaft zu tun, dass oft die Mütter diejenigen sind, die den Hauptteil der Care-Arbeit zu Hause auch leisten, mit kleinen Kindern, die noch nicht in Betreuung sind, dass sozusagen dieses einen ganzen Tag sich um andere kümmern und dabei die basalsten Grundbedürfnisse vernachlässigen, dass das oft vor allem ein Frauenthema ist. Mhm.
Ja, ich finde das so wertvoll, dass du sagst, ne, sich diesen Wecker zu stellen. Ich habe das auch gemacht, als ich was lernen wollte. Und das hört sich manchmal so an, als geht es dann, wäre das so eine Abkürzung, ne, die vielleicht auch nicht legitim ist, weil wir ja nicht das Spüren selbst.
Ne, die innere Arbeit nicht tun.
Richtig, genau. Es kommt nicht intuitiv, ne, aber wir müssen es lernen. Wir müssen wirklich diese Wege im Gehirn bauen. Und das geht nur durch viel, viel Übung. Und das hilft einfach, der Handywecker.
Ja. Und ich meine, das ist die erste Lektion, da geht es ganz stark auch wieder um sich wahrnehmen. Und ein zweites Thema ist natürlich auch so eine Mindset-Geschichte, die eigene Haltung verändern und sich klarzumachen, mein Job als Mutter, mein Job als Vater, mein Job als Elternteil ist es nicht, dass mein Kind immer glücklich ist. Und mein Kind muss auch nicht zu jeder Grenze, die ich aufzeige, eine positive Meinung haben. Mhm. Also wir neigen ja oft dazu als Eltern, unsere Kinder bei vielen Dingen zu fragen. Wir sagen, wollen wir noch zum Spielplatz gehen? Wollen wir mal nach Hause gehen langsam? Wollen wir mal den Fernseher ausmachen? Wollen wir langsam ins Bett? So. Und wenn wir diese Fragen stellen, dann klingt das für uns auch sehr freundlich und eben nicht so autoritär, wie wir ja oft selbst groß geworden sind. Und das fühlt sich viel netter an, zu sagen, wollen wir mal ins Bett gehen, als zu sagen, Schatz, jetzt ist Schlafenszeit. So, ne? Das Ding ist aber, wenn wir mit einem Kind kommunizieren und dem eine Frage stellen, dann nimmt das Kind diese Frage als Frage wahr. Und auf eine Frage gibt es immer mehrere Antworten. Ne? Und ein Kind kann dann nach bestem Wissen und Gewissen sagen, nee, Mama, will ich nicht. Ne? Und das Kind ist in dem Moment nicht frech oder ungehörig, sondern das Kind beantwortet eine Frage, die ihm gestellt worden ist. Und es kennt noch nicht das Stilmittel der rhetorischen Frage. Und die muss es auch noch nicht kennen, ja. Mhm. Und was Eltern sich tatsächlich aneignen dürfen, ist eine große kommunikative Klarheit in ihrer Sprache, dass sie wirklich sich überlegen, stelle ich eine Frage, das gibt's ja, ne? Möchtest du noch eine Grießbrei oder nicht? Dann ist das eine offene Frage.
Ja.
Oder sage ich meinem Kind, mache ich eine Ansage. Ja? Mhm. Und da schrecken viele davor zurück, weil sie dann das Gefühl haben, das ist eine Rolle, die mir nicht so behagt. Ich will nicht der sein, der jetzt hier kommt wie so ein Schulmeister und eine Ansage macht. Aber wenn ich als Eltern in Wirklichkeit auch nur eine Antwort akzeptiere, ist es meinem Kind gegenüber einfach fair, das dann auch genauso zu formulieren und zu sagen, jetzt machen wir den Fernseher aus. Ne? Mhm. Und dann darf mein Kind seine emotionale Reaktion auf diese Ansage haben. Ne? Und ich habe als Mutter, als Vater, als Elternteil eine gewisse Führungsverantwortung in der Familie. Die nimmt mit der Zeit ab. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen irgendwann, ne, sind wir dann irgendwann so auf Augenhöhe und sagen, okay, du bist selber groß, entscheide selbst. Ja, so ein Helmtricks beim Radfahren, das schreibe ich dir mit 17 nicht mehr vor oder so. Aber bei einem 7-Jährigen vielleicht schon. Ne? Und da muss ich für mich eine Haltung entwickeln, zu sagen, was sind Punkte, wo ich als Mutter, als Vater auch das Recht habe, bestimmte Regeln durchzusetzen, weil es zum Beispiel um die Gesundheit meines Kindes geht, weil es um die Sicherheit meines Kindes geht, weil es aber auch um meine persönlichen Grenzen geht. Und wenn ich dann zu der Entscheidung gekommen bin, ich möchte eine Grenze hier jetzt gerade darlegen, ja, dann ist es wichtig, dass ich jetzt auch kommunikativ klar mache, dass hier jetzt gerade keine Einladung zur Verhandlung passiert, sondern dass hier jetzt etwas passiert, ob das Kind das gut findet oder nicht. Und dann muss ich innerlich dafür gerüstet sein, zu sagen, ich zeige jetzt hier diese Grenze auf. Mein Kind wird eine emotionale Reaktion darauf haben und es darf diese emotionale Reaktion darauf haben und ich bin in der Lage, diese Reaktion auszuhalten, mitzuhalten, mitzutragen. Ja, wir hatten gestern hier bei uns zu Hause in der Familie die Situation, dass ich gesagt habe, wir haben so eine Regel mit in unserer Familie, was für jüngeren Kinder, was die Begrenzung der Medienzeit angeht. Mhm. Und die ist praktisch nach hinten begrenzt durchs Abendessen und nach vorne begrenzt durch eine bestimmte Uhrzeit, wann die anfangen dürfen, was zu gucken. Und gestern habe ich früher Abendessen gemacht, weil unser jüngstes Kind müde war. Und dann hat verständlicherweise der 6-Jährige gesagt, das ist voll gemein, ich hatte jetzt viel weniger Guckzeit als sonst. Und ich habe dann trotzdem in dem Moment darauf bestanden, dass er den Fernseher ausmacht und essen kommt. Und dass es danach auch nicht nochmal Fernsehen gibt, weil ich in dem Moment erwogen habe zu sagen, er muss trotzdem auch pünktlich ins Bett. Er ist selber total müde. Ich möchte nicht, dass wir danach nochmal in diese ganze Medienschleife kommen. Hab das also entschieden und das war völlig klar, er wird das doof finden. Und er hat gewütet, er sagt, du bist gemein, das ist voll blöd und so. Und er hat mich da angeschrien und versucht, die Fernbedienung wieder zurückzuklauen aus meiner Hand. Und ich habe dann mit großer Ruhe gesagt, ich verstehe doch, warum sich das ungerecht anfühlt. Das war heute auch wirklich ein bisschen ungeschickt, dass das so kurz geworden ist. Das tut mir leid. Trotzdem ist das jetzt so. Jetzt gibt es Essen, danach gibt es kein Fernsehen mehr. Du darfst wütend sein, du darfst traurig sein. Wenn du mir sagst, wie ich dir helfen kann, diesen Übergang leichter zu machen, mache ich das. Ansonsten müssen wir jetzt miteinander diese Wut aushalten. Ne? Und das ist jetzt eins von einer Million Beispielen in unserem Alltag, wo ich das Gefühl habe, dass diese Klarheit, so fies sie sich in dem Moment erstmal anfühlen mag, auch hilfreich ist. Weil das Kind dann nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt hier noch reinwerfen mit meiner ganzen Macht und vielleicht kann ich noch mal was ändern. Ja, sondern einfach dann auch diese Klarheit zu haben, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr kämpfen. Hier ist jetzt was entschieden worden und das ist jetzt auch in Ordnung. Und anderes Mal gibt es Situationen, da sage ich ganz offen, ne? Also, seid ihr jetzt schon müde? Wollen wir noch was spielen? Wollen wir noch was lesen? Und dann ist es aber auch eine echte Frage.
Wie hast du diese Klarheit? Hattest du die immer schon? Und falls nicht, wie hast du diese Klarheit gewonnen, dass du dann sagst, das fühlte sich sehr klar an?
Ich hatte die überhaupt nicht am Anfang. Also mit einem Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich mit diesem Thema Grenzen so gekämpft habe als junge Mutter. Ich beschreibe das in meinem Buch auch, dass ich echt, als ich 2 kleine Kinder hatte, irgendwann in der Erziehungsberatungsstelle saß und echt sagte, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich will wirklich freundlich zu meinen Kindern sein, aber die machen, was sie wollen und ich bin fix und fertig. Das kann doch auch nicht der Sinn der Sache sein. Ja. Und diese sehr nette Beraterin dort sagte damals zu mir, wissen Sie, aus einem leeren Krug kann man nicht schöpfen. Und das fand ich damals einen schönen Satz. Ne? Und es ging dann halt in dem Gespräch auch darum zu sagen, wir müssen schauen, dass wir selbst als Eltern uns gut versorgen mit dem, was wir brauchen, mit Kraftquellen, sowohl ganz körperlicher Natur, wir brauchen was zu essen und was zu trinken, aber wir brauchen auch emotionale Kraftquellen, wir brauchen Pausen, wir brauchen Gespräche mit Menschen, die uns gut tun, wir brauchen ein Umfeld, das uns stärkt und so weiter. Und wie können wir das inkludieren? Indem wir klare Grenzen kommunizieren, nicht nur gegenüber unseren Kindern, ne? Wir müssen auch in der Partnerschaft Grenzen kommunizieren, Belastungsgrenzen. Nur weil ich zu Hause bin mit dem Kind, heißt das nicht, dass ich den ganzen Haushalt allein machen kann. Ja, wir müssen teilweise Grenzen kommunizieren mit Großeltern. Ja, das ist keine Hilfe, wenn ihr kommt und sagt, wo ist jetzt der Kaffee? So, dann macht euch halt selber einen Kaffee, so, ne? Solche Sachen. Und ich habe das lernen müssen, ich habe das gelernt über viele Jahre. Das hatte viel bei mir auch mit Auseinandersetzung mit mir selbst zu tun, mit eigenen Prägungen, mit diesem ganzen Mädchen-Frauen-Mutterbild, was ich auch so in mir trug, was mich sehr stark beeinflusst hatte. Ich hatte so ein ganz idealisiertes Bild von mir selbst als Mutter, wie ich sein wollte. Ich hatte so diese Idee, wenn ich das schaffe, mein Kind groß zu und nicht einmal laut geworden bin, dann gewinne ich so eine Art Orden als Supermutter. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe eben auch gemerkt, also solche Quickfixes im Sinne von, ich nehme mir jetzt einfach vor, ich schreie nie wieder oder sowas, die machen alles nur schlimmer, sondern es muss wirklich dann schon auch insofern ins Eingemachte gehen, dass diese Klarheit, die ich brauche im Umgang mit meinen Kindern, dass ich die auch für mich selbst wirklich entwickeln muss, als innere Haltung, dass ich feststehen muss auf dem Boden und mir auch selber klar darüber sein muss, in welchen Punkten finde ich, darf ich in das Leben mit meiner Kinder hineinregieren und in welchen Punkten nicht. Und das ist durchaus ein Thema, das ist ja auch nicht ganz unstrittig. Ne? Also es gibt vielleicht Eltern, die sagen würden, das war nicht okay, dass du deinem sechsjährigen Sohn gesagt hast, er darf nicht mehr Fernsehen, er kann das doch selber entscheiden, das ist doch nichts, was unmittelbar gesundheitsgefährdend ist. Ne? Und andere würden vielleicht sagen, du lässt ihm da viel zu viel Freiheiten. Und ich musste wirklich für mich dann eine Position finden und zu sagen, ich bin die Mutter und mein Mann und ich ziehen gemeinsam diese vier Kinder groß und wir gucken die an mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Bedürfnissen, mit unseren Bedürfnissen. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir zu einem Miteinander finden, das für uns funktioniert. Und das war ein super langer Prozess. Aber jetzt, und das finde ich total schön, merke ich, dass für mich das Familienleben mit vier Kindern oft deutlich einfacher ist, als das Leben mit zwei Kindern für mich vor 10 Jahren war. Wow. Und das liegt an dieser Klarheit. Ne? Weil wenn man für sich klar hat, was ich will, was ich nicht will, dass ich auch Nein sagen darf, dass ich auch Nein sagen darf, und mein Kind findet es scheiße, dass ich Nein sage, ja, dann ist es letztlich gar nicht mehr so wichtig, wie viele Kinder darauf springen, weil ich für mich klar gemacht habe, was ich brauche, um in diesem Alltag gut funktionieren zu können. Weißt du, was ich meine?
Ja, es fühlt sich so an, als bist du wie so ein Turm und drumherum bewegen sich die anderen. Ne? Also es ist so eine Klarheit in dir und du hast eine Position bezogen. Und dann, also es sagt es gerade, kam mir das, ne? Dass da so in der Mitte eine Säule ist, die fest ist und dann bewegen sich außenrum und dann, ob da noch ein Kind mehr oder weniger kommt, macht gar nichts, weil in der Mitte einfach was ruht. Also,
ja, und dieses Säulenbild gefällt mir insofern auch sehr gut, weil es eine gewisse Stärke eben auch repräsentiert und das ist auch was, worüber ich in Meine Grenze ist mein Halt schreibe, Meine Grenze ist dein Halt schreibe. Sehr viele von uns haben unsere eigenen Eltern als deutlich schwammiger erlebt. Ne? Also einerseits manchmal sehr autoritär, andererseits manchmal auch so sehr, ja, dann mach halt, was du willst. Ne? Also so ein bisschen so indifferent irgendwie. Und das sorgt bei vielen Kindern dazu, dass sie ihre Eltern so ein bisschen als geschwächt wahrnehmen, als bemitleidenswert wahrnehmen und dann quasi in die Rolle fallen, die Verantwortung für ihre Eltern und für deren Wohlergehen zu übernehmen. Der Fachbegriff dafür ist Parentifizierung. Ne? Also die Kinder rutschen in die Elternrolle. Und das ist ganz, ganz vielen Menschen, gerade in unserer Generation passiert. Ne? Also wir hatten ja nicht mehr so diese ganz autoritären Kriegseltern, sondern wir hatten so die Nachkriegseltern, die einerseits schon noch autoritär geprägt waren, andererseits auch schon nett sein wollten zu uns, was gut war, aber manchmal dazu geführt hat, dass wir dann so das Gefühl hatten, die können ihre Grenzen gar nicht wahren. Wir müssen das für die machen. Also ich muss sozusagen wahrnehmen, was die Mama traurig macht und dann schon proaktiv das nicht machen. Ja? Und da rutscht man dann als Kind eben in eine Erwachsenenrolle, die es sehr schwer macht, diese ganzen typischen kindlichen Entwicklungsstufen auch von Abgrenzung, Individuation, auch Rebellion zu durchlaufen, weil wir immer Angst haben, Mama, Papa weh zu tun. So. Ja. Und das ist was ich ganz, ganz oft erlebe, wenn ich mit Eltern arbeite, spezifisch wirklich so aus unserer Elterngeneration, bei den heute 20-Jährigen ist es schon wieder anders, dass viele von uns wirklich auch gelernt haben, dass sozusagen der beste Weg als Eltern bestimmte Dinge durchzusetzen eine seltsame Form von Schwäche ist. Also wenn meine Kinder Mitleid mit mir haben, dann gehen sie mich nicht an, sozusagen. Mhm. Und da auch rauszukommen und zu sagen, meine Kinder verdienen eine starke Mutter. Ja, also nicht eine Mutter, die keine Selbstzweifel hat oder keine Ängste oder so. Ich darf auch traurig sein und weinen, ich darf alle Emotionen haben. Aber grundsätzlich ist in unserer Familie schon klar, wir sind die Erwachsenen. Und was immer ihr anbringt hier an Kindergefühlen, an Kinderwiderstand, an Loslösung von uns, wir können das halten. Ja, wir sind dafür da, wir sind der Turm. Ich erlebe das bei meinen Kindern, dass ich die manchmal angucke und denke, boah, das hätte ich mich nie getraut, mich so zu verhalten, wie du das gerade machst. Ja, da hätte ich so ein schlechtes Gewissen gehabt. So, ne? Und das ist total gut, weil das im Prinzip zeigt, sie haben kein schlechtes Gewissen, uns sich auch zuzumuten in ihrer ganzen emotionalen Palette, die sie eben so mitbringen, weil sie wissen, wir können das halten. Und das ist, glaube ich, auch was Grenzen im Familienleben mitbringen. Denn wenn ich sozusagen mit jeder Emotion meiner Kinder 1:1 mitschwinge, dann werde ich ja also überfordert ohne Ende, wenn die mir dann ihre ganzen widersprüchlichen Gefühle da hinschmeißen. Aber wenn ich so ein bisschen da auch eine Grenze zwischen mir und meinen Kindern habe, liebevoll und zugewandt, aber trotzdem klar, deine pubertären Achterbahnfahrten der Emotionen sind nicht meine, sondern ich kann hier stehen. Und mir geht es gut, auch wenn es dir gerade nicht so gut geht. Ne? Und das darf es auch. Ich darf mich da auch abgrenzen von deinem emotionalen Schmerz. Ja, ich kann trotzdem zugewandt sein, kann dir Trost anbieten, ne? Ich kann Verständnis haben und dann kann ich gehen und was für mich machen und das genießen. Ja, auch wenn du vielleicht gerade noch nicht so gut drauf bist. Das ist auch was mit Grenzen kommt. Das musste ich sehr, sehr lange üben, weil ich so lange dieses Bild verinnerlicht hatte, dass es doch einer Mutter nicht gut gehen darf, wenn ihr Kind vielleicht gerade mit was kämpft. Aber ich könnte nie glücklich sein, weil immer irgendein Kind mit irgendwas kämpft in unserem Alltag. Und ich muss aber diese innere Freiheit haben, meine eigenen Emotionen haben zu dürfen, um sozusagen meinen Kindern auch wirklich ihre zugestehen zu können.
Du hast ja gesagt, es war ein Prozess, also das Grenzen spüren und zu kommunizieren und gleichzeitig ist auch diese Ruhe in dir zu finden. Ich finde das immer ein ganz wichtiger Hinweis, weil manchmal glaube ich auch, wird dann kommt der Perfektionismus auch rein von Klientinnen und dann ist diese Idee, ne, ist von heute auf morgen muss es besser werden, ne, und einfach zu sehen, dass es ein unglaublicher Weg ist. Ne? Also wir haben alle eine Prägung und die ist lange und tief und dann darf das auch wieder Zeit brauchen, darf ich mir die Zeit nehmen, auch um wieder was neu zu lernen.
Ja.
Was würdest du sagen, vielleicht hast du noch eine Übung, in deinem Buch sind nämlich Übungen drin, ne? Das finde ich auch ganz toll sehr wertvoll, dass man wirklich was konkret tun kann. Hast du vielleicht eine Übung, die du teilen willst, wie ich damit anfangen kann? Also, das ist ein Prozess, aber wie ich dich jetzt, wenn ich den Podcast gehört habe, vielleicht gleich machen kann, um meinen Grenzen oder diesen Halt, den inneren Halt selbst zu spüren.
Ja, also was ich eine wertvolle Übung finde, um überhaupt wieder so ein bisschen mehr mit sich auch in Verbindung zu kommen, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ist so dieser Körpercheck, wo man sozusagen wirklich gedanklich einmal so eine Reise macht, im Liegen oder auch im Sitzen, sozusagen durch seinen Körper von den Haarspitzen bis zu den Zähnen einfach wirklich wahrnimmt, wie geht's meinem Kopf, wie geht's meinen Schultern, bin ich irgendwo angespannt, bin ich irgendwo verkrampft, trage ich irgendwo gerade noch einen gewissen Stress oder einen gewissen Schmerz in mir, in meinem Körper, den ich bisher vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe und kann ich mir da selbst irgendwas Gutes tun sozusagen. Und da kann ich dann eben auch für mich über diese Körperwahrnehmung so ein gewisses Frühwarnsystem entwickeln, wo ich sozusagen erkenne, wie hoch ist eigentlich gerade meine Belastungsgrenze? Wie geht's mir gerade mit meinen Grenzen? Und dann kann ich eben auch erkennen, boah, ich bin eigentlich hier gerade schon in meinem ganz normalen Alltag kurz vorm Zusammenbruch, weil so oft meine Grenzen übertreten worden sind. Und wenn ich sozusagen da für mich lerne, besser hinzuspüren, dann kann ich auch Auswege finden, die eben nicht darin enden, dass ich alle zusammenschreie und mich danach heulend in der Speisekammer einschließe, so ungefähr. Ne? Und dazu gehört eben auch oft, sich die Erlaubnis zu geben, es sich leichter zu machen im Alltag. Ne? Also ich habe für mich, und da werden sicher viele sagen, was, eine Erziehungsexpertin, so als Exit-Strategie, dass wenn ich merke, ich bin überwältigt und meine Grenzen wurden oft überschritten und mir geht's echt gerade im Alltag mit meinen Kindern nicht mehr gut, dann sage ich so, Kinder, Filmnachmittag, ja, da setzen wir uns alle zusammen vor den Fernseher, gucken einen Disney-Film, ich mache allen Kakao, wir muckeln uns unter so eine Decke und alle sind ruhig. Und ich selber darf die Beine hochlegen, ne? Kuscheln, ausruhen, manchmal schlafe ich ein. Und sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, vielleicht wäre es jetzt pädagogisch wertvoll, auf den Spielplatz zu gehen, aber heute ist das nicht dran. Heute ist dran Wellness. Und zwar auch für die Seele, ne? Mhm. Und zwar für uns alle. Das kann total helfen, ne? Wenn ich spüre, in meinem Körper ist überall die Anspannung, dann kann das ein Weg sein. Manchmal kann es auch ein anderer Weg geben, zu sagen, ich brauche jetzt Bewegung, ne? Ich brauche Aktivität, mhm. wir müssen rausgehen in den Garten oder wir müssen irgendwas machen. Und das finde ich so ganz wichtig. Und gleichzeitig ist das wirklich was, man kann nicht einmal so einen Bodycheck machen und sagen, tada, jetzt habe ich meine Grenzen auf dem Schirm, sondern das ist wirklich was, was man immer wieder machen muss. Und ich kann da auch wirklich nur dazu raten, da auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt ja KörpertherapeutInnen, die Angebote machen. Es gibt verschiedene EntspannungstherapeutInnen. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man sich dem nähern kann. Es gibt manchen Menschen, hilft das eben, ne, in eine Erziehungsberatungsstelle zu gehen, da mal mit jemand Externem zu sprechen. Es gibt so viele auch mittlerweile Online-Kurse, die einem helfen können, in die eigene Entspannung zu finden, in die eigene Ruhe zu finden. Sowas, das finde ich schon sehr hilfreich, sich da einfach auch Zeit für zu nehmen, mit einer Art und Weise, die mir angenehm ist, ne, mit einer Person auch, die mir da gegenüber ist, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir, ja. Also ich habe zum Beispiel immer sehr zurückgeschreckt vor allen Angeboten, die so sehr spirituell angehaucht waren, ist so gar nicht meins. Ich brauche so ein ganz faktenbasiertes, so wie funktioniert mein Nervensystem und wie kann ich das runterfahren, so, ne. Und das ist aber nicht jedermanns Sache, da muss man so ein bisschen schauen. Ein Tipp, den ich so ganz konkret und sofort anwenden kann, ist, das ist eigentlich einer meiner Lieblingstipps aus dem Buch, dass ich mir angewöhne, meinen Kindern nicht sofort zu antworten, sondern eine kurze Pause mir zu erlauben, in der ich mir überlege, was meine Antwort sein soll. Also ich versuche das ganz kurz zu erklären. Manchmal ist das ja so, dass ein Kind dann so auf uns zukommt, ne, so reingerannt kommt und sagt, darf ich heute noch mal kurz zu Penny gehen? So. Und dann sagen wir ganz schnell oft, nee.
Oder ja,
passt noch nicht, ne? Oder wir sagen, ja klar. Genau. Und es kann total sein, dass wir uns 5 Minuten später eigentlich schon den Hintern beißen wollen, weil wir denken, oh, jetzt muss ich das, ne? Das bringt mir meinen ganzen Tagesablauf durcheinander oder so. Oder das Kind, wir sagen nein, das Kind fängt an zu jammern, ich will aber unbedingt. Und wir sagen, na gut, okay, egal.
Ja, so. Ja.
Und dann sind wir so unklar, ne, wieder in unserer Grenze gewesen. Und wozu ich rate und was ich mir selber echt hart auch beigebracht habe, war dieses, egal was meine Kinder fragen, ich muss immer 3-mal durchatmen und sozusagen bis 21 zählt, so 3 Sekunden Pause und mir in dieser Zeit klar werden und manchmal auch länger, ja, was soll meine Antwort sein? Selbst bei banalen Dingen, ja, kann ich heute später Hausaufgaben machen? 21, 22, 23 und dann sage ich auch mal, lass mich kurz drüber nachdenken, was das bedeuten würde. Und dann mache ich das auch transparent. Dann sage ich, du würdest dann später Hausaufgaben machen, das ist an sich kein Problem, aber dann muss ich in der Zeit mich schon mit deiner Schwester, dann müsstest du es alleine schaffen. Ne? Und dann mache ich diesen Denkprozess irgendwie offensichtlich und dann sage ich am Ende irgendein Ergebnis. Ja, entweder, ja klar, können wir machen oder nee, das ist mir jetzt wirklich nicht lieb. Und dann bleibe ich dabei, weil dann wirklich diese Haltung auch da ist. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann den Kindern sage, ich brauche mehr Informationen. Ja, also mach deinen Case sozusagen, erklär mir, warum du das willst. Weil ganz oft ist es ja so, wir sagen nein und dann fängt das Kind an zu argumentieren und dann sagen wir, na gut, egal. Und es ist für das Kind aber eigentlich viel respektvoller, wenn wir erstmal sagen, ich kann mir doch gar keine Meinung bilden, erklär mir doch nochmal kurz, worum es dir geht und dann kann ich entscheiden. Und ich finde, das ist, was man relativ fix umsetzen kann. Die Franzosen haben da tatsächlich ein Wort dafür, die sagen wirklich sozusagen la pause, die Pause ist ein wichtiges Instrument in der Kindererziehung. Und ich rate sonst nicht zu französischen Erziehungsmethoden, aus verschiedenen Gründen. Aber diese Pause, diese Idee, man darf sich immer erstmal eine Pause nehmen, man muss nicht sofort eine Antwort raushauen, die finde ich total hilfreich.
Ja, mir kamen 2 Dinge. Also zum einen ist das genau, was bewusstes Elternsein für mich so ausmacht. All dieses bewusste Entscheiden und nicht aus dem Muster rauszureagieren. Oder Viktor Frankl hat ja gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Ne?
Genau, ganz genau.
Und das beschreibt es sehr schön. Und gleichzeitig kam ja, als du das beschrieben hast, auch nochmal, dass das Kind auch etwas dabei lernt. Und zwar, wie Entscheidungen fallen. Und dass man nicht sofort auf alles eine Antwort haben muss, sondern das ist ja was, was wir auch gerade in der Gesellschaft sehen, finde ich, dass uns fehlt an vielen Stellen einfach eine Form von Austausch. Also wenn ich politische Diskussionen sehe, mir kräuseln sich die Fußnägel, weil es gar keinen Austausch gibt. Jeder sagt seine Meinung, das war's. Aber dieses, ich habe keine Ahnung, sag mal deins und dann spüre ich rein und fälle ein Urteil, hat was sehr Respektvolles und es eröffnet uns auch wirklich eine neue Form von Diskussion, glaube ich.
Ja, ja. Und für mich war das wichtig, ich meine, du merkst das, wenn wir miteinander sprechen. Mhm. Ich bin eine ziemlich schnelle Person. Ich spreche schnell, ich denke schnell. Ich bin auch schnell ungeduldig. Ja, ich will immer alles so zack, zack machen. Und deswegen ist meine Neigung sehr groß, meine Kinder oft sehr anzutreiben und auch von mir selber zu erwarten, dass ich auf alles immer sofort eine Antwort habe.
Ja.
Aber ich habe eben gemerkt, genau wie du sagst, dass ein großer Respekt auch darin liegt, zu sagen, auch wenn das irgendeine kleine Frage ist, diese Frage verdient Raum. Die verdient einen kleinen Moment Zeit, wo ich mich dieser Frage widme, ja, und darüber nachdenke und mein Kind nochmal vielleicht drei Sätze dazu oder mehr sagen kann, die wichtig sind. Und ich merke genau, wie du sagst, dass meine Kinder tatsächlich daraus eben auch viel mitgenommen haben. Also das ist ja immer so witzig. Unsere Kinder sind nicht wie wir. Die sind ganz eigene Individuen, die machen ganz eigene Dinge. Aber ich habe vor kurzem gehört, wie meine Dreijährige zu meinem Sechsjährigen sagte, darf ich mitspielen, als er gerade mit seinen Spielzeugautos gespielt hat. Und dann sagte er, lass mich einen Moment drüber nachdenken. Wie genau stellst du dir das vor?
Wow.
So süß, oder?
Ja.
Und dann hat sie es halt noch total klein. Und dann sagte sie so, wie du denkst. So. Und dann sagt er, ja, also wenn ich mir, ne, wenn du nur dieses Auto nimmst und so, dann hat er das so ein bisschen so abgenommen. Und sie dann total, man merkt total, ihr sind die Regeln total egal. Sie freut sich einfach, wenn sie mitspielen haben. Aber er hat sich für sich so abgewogen und sagte, ja, also wenn du das Auto nimmst und das da, dann können wir es machen. Und sie so, super. Ja. Und ich habe gedacht, oh, wie kompetent, ihr mit sechs.
Ja.
Lass mich einen Moment drüber nachdenken. Wie stellst du dir das vor? Fand ich total toll. Und merke ich auch bei unseren Teenagern, also nicht nur jetzt in unserem familiären Miteinander, sondern ich habe es schon öfter erlebt, dass zum Beispiel eins meiner Kinder in meinem Beisein eine Nachricht bekommen hat oder angerufen worden ist von einem Kumpel oder so. Im Sinne von, kommst du noch da und da mit hin oder machst du noch das und das oder so? Und dass dann eins unserer Kinder dann eben so zurückschrieb und sagte, warte 5 Minuten, ich muss kurz überlegen oder sowas. Ne? Oder ich melde mich gleich dazu oder so. Und das ist ja wirklich eine ganz kleine Sache, aber ich selber hatte da als Jugendliche viel stärker diesen Drang, ich muss jetzt sofort antworten, sonst ist wahrscheinlich die Chance schon wieder vorbei. Und da haben sie einen anderen Umgang mit. Und das finde ich wirklich schön.
Die Pause nehme ich jetzt, La Pause nehme ich jetzt
auch La Pause.
Mit. Ja. Danke dir dafür, das nehme ich nochmal mit. Also wirklich in meinen Alltag nochmal rein.
Ja, schön.
Was zum Abschluss, was ist vielleicht, worüber sprechen wir zur Grenze noch zu wenig? Worüber, oder welche Frage wird dir zur Grenze zu wenig gestellt?
Ich glaube, was ich selten gefragt werde, was ich aber ein wichtiges Thema finde, ist, warum gerade im deutschen Sprachraum das Wort Grenze so belastet ist. Ne? Wenn ich in Großbritannien einen Vortrag halte oder in Amerika oder irgendwo bin, wo ich Englisch spreche, dann hat kein Mensch ein Problem mit dem Wort Boundary. Ne? Also Boundary ist das englische Wort für Grenzen im zwischenmenschlichen Miteinander, ist total positiv besetzt. Im Sinne von, klar, alle Menschen haben Boundaries. Boundaries sind was Gutes. Ja? Und das liegt auch daran, dass Landesgrenzen im Englischen Borders heißen, also ein eigenes Wort haben. Das heißt, niemand macht die gedankliche Verknüpfung zwischen einer Grenze, an der Grenzsoldaten stehen, und Grenzen in der Erziehung im Englischen. Im Deutschen passiert es permanent. Wir Deutschen haben eine ganz, ganz komplizierte Beziehung zum Wort Grenzen. Wir verbinden damit die Berliner Mauer mit Selbstschussanlagen. Ja, wir verbinden damit die europäischen Außengrenzen. Wir verbinden damit sehr schnell so ein Bollwerk, das mit Gewalt verteidigt werden muss. Und wenn wir dann noch sozusagen unsere autoritäre Erziehung im Hintergrund haben, dann, ne, dann wird das zu einem. Und wir haben das Gefühl, ich will keine Grenzen haben, weil dieses gewaltvolle, machtvolle, ne, abschottende Mauerwerk, das soll in unserer Familie nichts zu suchen haben. Und das ist echt oft das erste Thema, über das ich spreche, wenn ich Workshops zum Thema Grenzen gebe, was die Leute sich vorstellen, also wie so eine Grenze aussieht, was sie sich bildlich vorstellen, wenn die eine Grenze vor haben. Und das sind immer Betonpoller, Mauern, ja, ist was ganz Massives. Und Ich glaube, wir müssen wirklich gerade im deutschen Sprachraum erst wieder lernen, dass Grenzen auch was ganz anderes sein könnte. Ne? Jeder Organismus hat sowas wie eine Außengrenze, eine Membran, die es zusammenhält. Jede Zelle hat eine Membran. Jeder Körper hat eine Haut. Das sind alles Grenzen. Ja, das ist nichts Gewaltvolles oder Schlimmes. Und wenn unsere Kinder Grenzen erfahren, dann müssen diese Grenzen keine Betonpoller sein. Dann kann das ein Gartenzaun sein, der sagt, hier wohne ich und da beginnt dein Garten. Ja, oder es kann sowas wie wie ein Seil sein, an dem man sich entlanghangeln kann, wo man einfach weiß, hier bin ich sicher, das ist wie ein Geländer. Ne? So, es gibt ganz viele Bilder, die wir da entwickeln können für uns selber, wie wir unsere Grenze haben wollen. Und ich habe ja mal so einen Online-Kurs angeboten zu meinem Familienkompass damals und da habe ich die Leute eine Grenze basteln lassen aus Filz, damit sie für sich sozusagen verinnerlichen konnten, meine Grenze kann weich und anschmiegsam sein. Meine Grenze kann was sein, wo mein Kind sich reinschmiegt und sagt, oh ja, schön, Mama hat nur ihre Grenze, ich weiß, wo die ist, wie gut. Ja. Und das hat für ganz viele Menschen einen großen Unterschied gemacht. Und ich kriege immer ganz viele Nachrichten von Leuten und mir haben mehrere Menschen schon geschrieben, dass sie sagen, das war für sie ein echter Gamechanger, sich mal ihre Grenze vorzustellen und zwar nicht aus Stacheldraht, sondern aus Samt. Weißt du, so etwas ganz Weiches, so einfach so eine schützende Hülle, die ich um mich herum habe. Und das ist was, wo wir, glaube ich, wirklich drüber nachdenken müssen, wie stark da unsere spezielle Geschichte auch als Deutsche mit reinspielt, dass wir so viel Probleme mit Grenzen haben und dass aber die Antwort darauf eben nicht sein kann, im Familienleben alle Grenzen zu verbannen, sondern uns wieder neue, freundlichere, zugewandtere Bilder von Grenzen vor Augen zu rufen, die eben nichts mit militärisch bewachten Außengrenzen eines Landes zu tun haben.
Ja, mich verwundert das da tatsächlich. Ich habe auch mein Buch darüber geschrieben, weil ich bin ja Geograf und ich habe an der Grenze gelebt, die immer schon sehr durchlässig war. Ne? Also zu Niederlanden und Belgien.
Ja.
Und wir haben auch in Belgien, der deutschsprachigen Teil, gelebt. Mhm. Mein Vater ist immer rübergefahren, jeden Tag.
Ja. Und das war für dich nichts Unheimliches, eine Grenze, sondern einfach so ein Grenzübertritt, ne?
Ja, also in den 70ern schon stand der Grenzbaum war offen und die haben durchgewunken. Ja, die wussten, das ist der Familie End, ne, so. Wir sind nach Niederlande gefahren, um dort einzukaufen, wenn bei uns die Feiertage waren und es zu waren. Ja. Ne? Die Niederländer sind zu uns rübergekommen, wenn um einzukaufen, wenn bei denen Feiertag war.
Ja, spannend.
Wir sind in Belgien, in Niederlande hat man getankt, in Belgien hat man das Essen gekauft, ne, so.
Ja.
Und aber auch selbst die DDR, also wir hatten Verwandte in der DDR, ich habe die auch als Kind besucht. Mhm. Ich konnte auch darüber.
Aber fandest du das nicht bedrückend?
Ich fand
diese DDR-Grenzkontrollen?
Aber ich habe Grenze nie als etwas Zues, als unnachgiebig, undurchlässig und nie verrückbar erlebt. Weil spannend, das ist halt Grenze auch nicht. Ne? Also ich bin ja so ein bisschen geschichtlich interessiert. Und Grenzen sind nie unverrückbar. Ne? Also wir haben die Grenzen alle nur willkürlich gezogen in unserem Land. Ne? Und dann haben wir sie wieder aufgehoben. Ja? Und selbst die Grenze nach Nordkorea, da gibt es Menschen, die gehen da rein und aus. Die sind so durchlässig, Grenzen, selbst politische Grenzen, wo Menschen stehen mit Maschinengewehren. Aber im Elternsein ziehen wir Grenzen, die sind viel, viel stärker. Die darf nämlich nie überschritten werden. Ne?
Und das ist zumindest auch der Anspruch, ja.
Finde ich krasser. Also selbst.
Interessant. Ja.
Ja, das ist so mein. Da denke ich auch, wo kommt das her? Aber das kann natürlich auch sein, was es mit unserem Deutschen.
Ja, aber natürlich, also die deutsche Erfahrung ist eine kollektive Erfahrung und trotzdem sehr individuell unterschiedlich.
Ja, ja.
Ne? Und also ich kann einfach da auch nur berichten aus der Arbeit mit Eltern, dass sehr, sehr viele Eltern eben, mit denen ich spreche, wenn ich frage, was sind eure Assoziation zu Grenzen, eben sehr viel, sehr massives, sehr undurchdringliches, auch gewaltvolles eben als Assoziation haben. Also auch sowas wie diese Trump'sche Mauer, ne? Zwischen USA und Mexiko. Wir wollen eine Mauer bauen, dass da niemand mehr rüberkommt. So. Und du hast völlig recht. Grenzen sind, also man könnte da einen ganzen Essay schreiben, nur über die Durchlässigkeit und den Raum, den Grenzen halten und dass Grenzen ungerecht sein können und willkürlich, aber auch schützend und fair verhandelt. Ne? Und das sind alles durchaus spannende Analogien, die man auch zum Familienleben ziehen kann. Ne? Es gibt auch im Familienalltag faire und unfaire Grenzen. Es gibt Grenzen, die fühlen sich wie ein willkürlicher Betonpoller an. Ja. Und es gibt Grenzen, die sind sehr sorgsam ausgelotet. Ja. Ne? Aber ich glaube, es ist, also was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich je nach Sprachraum die Schwierigkeiten der Eltern mit Grenzen an einem unterschiedlichen Punkt beginnen. Und dass im englischsprachigen Sprachraum Eltern sich auch fragen, wie setze ich freundlich Grenzen? Mhm. Aber die Grundidee, dass Grenzen einfach da nur sind und wichtig sind, die werden so, das wird sozusagen weniger hinterfragt. Aber spannend, ja, was du auch sagst, weil es tatsächlich so ist, dass ich glaube, dass da so individuelle Erfahrungen eine ganz große Rolle spielen können, wie man Grenzen erlebt hat. Also ich zum Beispiel als Kind habe eben diese Grenze rüber in die DDR, also als massiv unheimlich in Erinnerung und als so ein richtig krasses militärisches Bollwerk, wo ich so dachte, oh Gott, warum macht man das dann? Also ich fand meine Eltern auch so ein bisschen wahnsinnig, dass wir da, dass sie uns der Situation ausgesetzt haben, da durchzufahren, wo die da mit den Maschinengewehren standen. Ich fand, das war das Risiko nicht wert.
Da können wir uns auch noch mal unterhalten, das habe ich auch viele. Aber ich glaube, das führt woanders hin. Aber ja, genau, das finde ich mich total spannend, unsere dieses Erleben.
Also und dann sagen die jüngeren HörerInnen, was? Ihr wart schon auf der Welt, als es noch die DDR gab. Outen wir uns als alt.
Ja, ja, nee, ich fand es eine wertvolle Erfahrung, auch gerade weil mein Vater einfach viel Erfahrung hatte auch. Und ich fühlte mich trotz der, ne, dass es Angst machte, hatte ich das Gefühl, da ist jemand, der weiß, wie man damit umgeht. Ne?
Das ist natürlich cool.
Das, ja, ja, ich kann mich noch erinnern, wo wir auch, wir sind auch im Ostblock hier und da mal gewesen und ich weiß, wie mein Vater mit den Menschen auch umgegangen ist. Ne? Mhm. Da lag ein Schein, ne, im Pass. Ne?
Im Ausweis, ja.
Ja, genau. Und dann haben die gefragt, was ist denn das hier? Und dann war so eine, haben die so ein Schweizer Messer gefunden und dann sagte er, ja, das ist ein Schweizer Messer und so. Dann fing die an zu erzählen, sagte, ach, ich habe übrigens noch hier zwei zufällig da, ne? Also wenn sie wollen. Also war Maschinenbauer und hatten die das als Werbegeschenke, so wertvolle. Mhm. Und hatte denen zwei gegeben. Und sagte, ach ja, doch, doch, das ist gern so, ne? Und dann sind wir durchgekommen, nebendran auf dem Rastplatz standen ein Wohnmobil, ein Wohnwagen, da war, lag alles auf dem Boden. Wirklich alles. Die haben halt das halt nicht geschenkt, ne? Aber das war so für mich eine Erfahrung, das war total, wie du sagst, ne, so eindrucksvoll gefährlich, aber ich hatte gleichzeitig jemanden an der Hand, der mich da durchgeführt hat. Ne? Deswegen hatte ich immer das Gefühl, mit meinem Vater passt das. Ja,
ja, cool.
Ja, ja, danke dir. Danke dir für das, für den Austausch und für die vielen, vielen Inputs für dein Buch. Also das ist ein großartiges Buch, finde ich auch, weil es ist etwas dünner als die vorherigen.
Das stimmt, ja.
Und es ist mit sehr viel Übung halt auch angereichert. Auch das finde ich toll. Ne? Also hier der Körpercheck, von dem du eben gesprochen hast. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also meine Empfehlung hier, Kinder liebevoll Stopp sagen, wie das geht, sagt Nora in ihrem neuen Buch. Wo kann man dich ansonsten gerade am besten auf Social Media erreichen? Wo treibst du dich am besten?
Am einfachsten über Instagram, glaube ich. Ich bin... Also am einfachsten bei Instagram. Ich bin auch noch so ein bisschen rudimentär bei Facebook und Twitter, aber da bin ich nicht mehr so viel. Und bei Twitter weiß man ja auch nie, wo da jetzt gerade die Reise so genau hingeht. Genau, aber Instagram ist gut. Super. Ansonsten über meine Webseite, da gibt es ein Kontaktformular, kann man mir eine Mail schreiben.
Links packen wir in die Shownotes,
wenn man das möchte.
Links packen wir in die Shownotes. Jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Du hast ja schon den Standardfragen beantwortet, deswegen ein bisschen Abwandlung in Anlehnung an das Buch. Wo hast du in deiner Kindheit erlebt, dass deine eigenen Grenzen nicht gewahrt wurden und hast das später gelernt, diese Grenze zu wahren?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Lass mich einen Moment überlegen. Was mir spontan jetzt gerade in Sinn kommt, ist, dass ich im Kindergarten war. Da war ich wirklich noch sehr jung, da war ich vielleicht 4. Und ich wusste schon als Kind, dass ich keine Märchen mag. Also so Grimms Märchen. Das war überhaupt nicht meins und ich fand die zu grausam und zu gruselig und ich fand die nicht gut. Und wir hatten im Kindergarten aber sowas, das hieß Märchenstunde. Und da bin ich zu meiner Erzieherin gegangen und habe gesagt, ich möchte ja nicht mitmachen. Mir tut das nicht gut.
Wow.
Und ich möchte was anderes machen in der Zeit. Und dann wurde ich gezwungen, in diesen Märchenkreis reinzugehen. Also ich durfte nicht was anderes machen, sondern ich musste dann da sitzen. Ich saß dann so mit den Händen über den Ohren, aber ich habe trotzdem die Geschichte gehört. Und da wurde, das ist wirklich so ein ganz lebendiges Bild für mich. So, da wurden echt meine Grenzen übergangen, weil gesagt wurde, du musst diese Märchen anhören. Märchen sind gut für alle Kinder. So. Ja. Alle Kinder brauchen Märchen. Ne? Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Märchen. Später mit meinen Kindern habe ich das immer total hochgehalten, dass sie halt immer das Recht haben, bei jeder Geschichte auch mittendrin zu sagen, ich will die nicht zu Ende hören oder ich möchte die nicht lesen oder sowas. Ne? Und vor kurzem habe ich einen Anruf bekommen von einer Journalistin, die ein Feature gemacht hat zum Thema Grenzen. Feature gemacht hat zum Thema Märchen. Und dann durfte ich als Expertin ins Radio gehen und erzählen, wie wichtig es ist, dass Kinder nicht unfreiwillig ein Märchen hören müssen. Mhm. Und dass Märchen echt nicht ohne sind, dass sie ganz hilfreich sein können, dass sie auch wertvoll sein können. Aber dass es halt für viele, insbesondere sensible Kinder, auch einfach zu grausam ist, diese klassischen Grimm-Märchen zu hören und zu lesen, dass es nicht notwendig ist für die kindliche Entwicklung, sich da durchzuquälen. Und da hatte ich so das Gefühl, das war so ein Full-Circle-Moment. Mhm. Ne? So als würde ich beim vierjährigen Ich nochmal so zurückrufen. Du hattest recht, du hattest damals schon recht. Und jetzt kann ich im Radio nochmal sagen, dass das okay ist, wenn man keine Märchen hören will. Ja.
Gilt, würde ich ergänzen wollen. Es gilt für alle Geschichten, für jedes Alter. Ja. Ne? Wenn du eine Geschichte hörst, siehst irgendwo und du merkst, es tut dir nicht gut. Ne?
Ist ja auch bei Filmen so, ne?
Richtig, also, genau. Deswegen sage ich so, weil es gibt Dinge, wo wir Filme gucken, wenn du merkst, du sitzt im Kino, es tut dir nicht gut, geh raus. Ne?
Genau, habe ich auch schon gemacht.
Ja. Du musst die Netflix-Serie nicht zu Ende gucken. Du musst den Roman nicht zu Ende lesen.
Ja, genau, genau.
Ja. Wo hast du vielleicht auch im Rückblick gemerkt, dass deine Grenze in deiner Kindheit gewahrt wurde?
Da gibt es, glaube ich, relativ viele Beispiele.
Wofür bist du dankbar, dass diese Grenze gewahrt wurde?
Also, ich überlege gerade. Also, da gab es viele Situationen, aber eine besonders eindringliche Situation, die ich in Erinnerung habe, ist, dass ich als Grundschulkind in der Grundschule einen ziemlich schwierigen Stand hatte. Da bin ich eine Zeit lang ziemlich stark gemobbt worden, immer wieder in meiner Schulzeit auch. Ich war schon so ein bisschen odd als Kind, also im Vergleich zu den anderen Kindern, ein bisschen anders. Und das ist immer schwierig, ne, in Kindergruppen. Und es war damals noch mal schwieriger als heute. Ich glaube, mittlerweile ist da ein bisschen mehr Raum für Diversität auch in Grundschulen. Jedenfalls gab es da eine Situation, wo ich echt auf dem Grundschulhof sehr massiv geärgert wurde, auch körperlich angegangen wurde und wo ich dann so schreiend weggelaufen bin von diesem Pausenhof und geschrien habe, und morgen komme ich nicht in die Schule und wenn ihr nicht aufhört, dann komme ich nie wieder. So, ja. Und also es war nach Schulschluss sozusagen. Ich wurde da geärgert und wurde angegangen und dann bin ich gegangen, habe geschrien, ich komme nicht wieder. Und dann hat mein Vater mich da von der Schule abgeholt und ich habe dann im Auto gesessen und gesagt, morgen gehe ich nicht in die Schule. Ja. Die haben mich so geärgert und ich habe gesagt, ich komme nicht wieder. Das muss ich jetzt auch machen. So. Und dann war ich zu Hause und habe dann auch nochmal so erzählt, was da passiert ist und so. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, ganz klar, dann gehst du morgen nicht in die Schule. Das hast du jetzt gesagt. Und dann gehst du morgen nicht in die Schule. Und dann war das schon so, dann haben die natürlich mit meiner Lehrkraft gesprochen, dann haben die auch ein Elterngespräch geführt, blablabla. Die Erwachsenen haben dann irgendwie untereinander irgendwas ausgedealt und die Botschaft war schon auch, grundsätzlich musst du auch wieder in die Schule gehen und wir müssen da irgendwie einen Weg finden, wie das geht. Aber ich erinnere mich noch dran, dass meine Eltern sind beide Lehrkräfte, für die war die Schulpflicht wirklich heilig, dass ich das extrem wichtig fand und extrem stärkend in dem Moment, dass sie sagten, nee, wenn du jetzt gesagt hast, du gehst da morgen nicht hin, weil das so schlimm war, dann gehst du morgen nicht hin. Und zwar nicht, weil du krank bist. Also wir melden dich nicht krank, sondern wir sagen dann auch in der Schule, du gehst morgen nicht hin, weil du heute so geärgert worden bist, dass du morgen nicht kommen willst. Ne? Ja. Und das fand ich total gut, dass sie da diese Feinfühligkeit hatten, zu sagen, das ist jetzt wichtig. Hier muss unser Kind jetzt auch einen Punkt machen können, sozusagen, mit dem, was es gesagt hat. Das habe ich noch so in Erinnerung.
So ein Standing und eine Klarheit hinter.
Ja, schon. Ja, ja. Ja.
Ja. Danke dir fürs Teilen.
Ja.
Und danke für das Gespräch, Nora.
Gerne, ja. Immer schön mit dir zu reden.
In der Therapie sind die eigenen Grenzen zu spüren und sie zu kommunizieren, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen ist es so wertvoll, was Nora hier mit ihrem Buch macht, dass sie den gesunden Grenzbegriff wieder in die Eltern-Kind-Beziehung oder in die Debatte, in den Diskurs einbringt. Das finde ich sehr wertvoll und stimmig. Ich finde, das ist auch eins der großen Geschenke, die Nora mitbringt, dass sie so ein Gespür hat als Journalistin, welche Themen gerade anliegen, also welches Thema es wert ist, sich zu widmen in der Eltern-Kind-Beziehung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine kurze Rezension bei iTunes oder auf der Plattform, auf der du den Podcast hörst. Dafür möchte ich dir jetzt schon Danke sagen und vor allem dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt, dass dir die Beziehung, die Verbindung zu deinem Kind am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wertvolles Geschenk für dein Kind, für dich und für die Welt. Alles Liebe dir und bis bald.